Es ist extrem privilegiert. Also aus so einem Bildungsbürgerhaushalt zu kommen, ist fast ein bisschen wie ein Mann sein. Also dieses totale Selbstbewusstsein, ich mache das jetzt einfach und dann bin ich gut drin und dann läuft's auch.
Hallo, ich bin Eva Holzhäuser und ihr hört den PH-Podcast. Hier rede ich in jeder Episode mit PhD-KandidatInnen oder Postdocs über ihre Promotionen in den verschiedensten akademischen Bereichen. Es geht um die Inhalte ihrer Forschung und den Menschen dahinter. Ich möchte hier Wissenschaft kommunizieren und gute Geschichten erzählen. Allerdings nicht von den ganz Großen, sondern von den Anfängen. Wie kamen sie dazu? Was hat sie motiviert? Und was haben sie auf ihrer bisherigen Reise erlebt? Weil ich glaube, dass jede von uns eine interessante Geschichte zu erzählen hat. Und auch, dass aktuelle Forschung mehr Gehör in unserem Alltag finden sollte.
Okay, die Aufnahme läuft jetzt. Bist du bereit?
Immer.
Herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge des PH-Podcasts, dem Nerdig Nischen Podcast. Heute wie immer mit
Eva Holzhäuser
und meiner großartigen Gästin Veronika Hager. Ah, ich liebe Alliteration. Und ich freue mich mega, dass du da bist. Vielen Dank fürs Kommen. Ich hoffe, dir geht's gut.
Es geht mir hervorragend.
Es ist heute Valentinstag. Ich freue mich sehr, dass du mein Date bist. Und ich freue mich vor allem auch, dass wir uns heute Corona-konform direkt gegenüber sitzen können. Das ist ja nochmal was anderes in der Gesprächsatmosphäre. Ich würde ganz kurz was einschieben wollen. Und zwar habe ich für die erste Folge richtig viel Feedback bekommen. Erstmal vielen, vielen, vielen Dank dafür. Es haben sich teilweise Leute gemeldet, von denen ich ewig nichts mehr gehört hatte. Es war super viel positives Feedback dabei, aber auch konstruktive Ideen, konstruktives Feedback, inhaltliche Fragen und so. Hat mich super gefreut. Eine Sache, die ist ein bisschen kurios, die wollte ich noch kurz erzählen. Und zwar kann man auf dieser Host-Seite, also wo ich den Podcast quasi immer hochlade und ihn dann quasi im Internet verteilen kann, kann man sehen, wo die runtergeladen werden, die Folgen. Und es war ein bisschen obskur, dass über 20 Leute in Lilienthal den Podcast runtergeladen haben.
Eva, Zwischenfrage, wo ist Lilienthal?
Ja, ich muss es halt auch erstmal googeln.
Das dachte klingt mir so, sehr schön.
Ja, das ist bestimmt super in Lilienthal. Aber ich dachte so, hä, was geht denn da? Weil weder Lisa, also meine erste Gästin in der ersten Folge, weder ich noch sie kennen dort Leute. Wir haben dort keine Freunde, keine Familie, nichts. Und es ist halt wirklich über 20 Leute. Das heißt, fast jeder Fünfte, der diesen Podcast angehört hat, hat das in Lilienthal getan. Und ich finde es total kurios und frage mich, was geht Lilienthal? Also bitte, wenn jemand aus Lilienthal zuhört, sagt mir Bescheid, wie dieses Phänomen zustande gekommen ist. Zum Beispiel auf Twitter unter @podcast_ph oder auf Instagram _ph_podcast_. Ich würde mich super interessieren. Die Links dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Wie kriege ich jetzt die Kurve?
Also ja, wie steigt man überhaupt in Gespräche ein?
Es ist nicht so einfach. Ich habe ein paar Entweder-Oder-Fragen wieder vorbereitet, wie das letzte Mal. Das finde ich mal ganz nett zum Kennenlernen von den Leuten.
Schieß los.
Aber wir können auch kurz noch sagen, woher wir uns kennen vielleicht.
Oh ja, gerne.
Weil wir frönen einem gemeinsamen Hobby. Eigentlich nicht nur einem, sondern sogar mehreren, aber
Es begann mit einem.
Ja, ja, das war das, wo wir uns kennengelernt haben. Wir singen zusammen in einem sinfonischen Chor.
Beziehungsweise momentan tun wir das natürlich nicht.
Ja.
Weil niemand gerade singt.
Aber bald bestimmt wieder.
Hoffentlich bald wieder, wenn jemand aus dem JTB zuhört. Hier geht ganz viel Liebe raus.
Liebe Grüße ans JTB, wir vermissen euch alle, genau. Ja, das war auch damals voll die Bereicherung auf jeden Fall, weil ich bin ja damals nach Berlin gezogen fürs Studium und war dann erstmal in dieser Biotech-TU-Bubble. Und dann kam ich diesen Chor und habe super viele Leute in unfassbar vielen unterschiedlichen Disziplinen kennengelernt. TheologInnen, JuristInnen, HistorikerInnen, alles Mögliche, also super cool. Ganz viele Geistis, da freue ich mich immer, wenn ich Geistis kenne. Das ist die Bezeichnung für GeisteswissenschaftlerInnen, wenn man so im Tech-Bereich unterwegs ist.
Von außen, das ist echt süß.
Die Geistis, genau. Und da gibt es ganz viele Geistis im Chor, das war ganz toll.
Ich mag es ja immer, von Geistes- und Gespensterwissenschaften zu sprechen.
Gespenster? Wie? Warum Gespenster?
Naja, als Historikerin befasse ich mich
alle
ja
schon
auch
tot
mit
sind.
Toten Menschen gerne mal. Und manchmal hätte man ja dann doch gerne so diese Methode der Geisterbeschwörung, dass man einfach Leute einfach mal direkt nochmal fragen kann, wie das jetzt eigentlich war. Haben wir nicht.
Schade.
Aber naja, dadurch ist es vielleicht auch eine interessantere Wissenschaft.
Ich würde sagen, wir starten durch mit den Entweder-Oder-Fragen.
Auf jeden Fall. Bereit?
Klettern oder bouldern?
Momentan eher bouldern, weil da steht eine Wand in meinem Wohnzimmer.
Azteken oder Inka?
Als Historikerin habe ich natürlich zu allem immer eine Meinung. Inkas, klar.
Ja, die Inka.
Ja, so.
Musik oder Podcast?
Oh. Wenn ich rein quantitativ überlege, höre ich momentan mehr Podcasts als Musik.
Bialetti oder French Press?
Filterkaffee.
Berg oder Strand?
Berg.
Boah, das kam wie aus der Pistole geschossen.
Das war einfach.
Dann erklär doch mal, versuch mal in ein paar Sätzen zu erklären, was du eigentlich machst.
Was mache ich eigentlich? Also, ich befasse mich mit türkischer Geschichte im 20. Jahrhundert, um schon mal so ein bisschen einzugrenzen. Historiker machen ja alles Mögliche und Historiker.
Also vielleicht nochmal kurz, 20. Jahrhundert bedeutet so 1900 bis 2000, ne?
Genau.
Ich finde das manchmal, ich komme da immer wieder durcheinander, das ist ein bisschen peinlich vielleicht.
Nee, ist voll okay. Ich finde das gut, wenn man auch die Basics nochmal wiederholt. Bei mir muss einem sowas auch nicht peinlich sein. Ich bin zum Beispiel wahnsinnig schlecht mit Jahreszahlen. Das auch gleich vorausgeschickt. Aber
als Historikerin, ja, als super Historikerin, Feature.
Wir wissen ja alle,
18, 19,
Geschichtswissenschaft besteht vor allem im auswendig Lernen von Jahreszahlen. Nee, ihr tut es ja eben gerade nicht. Das ist ja das Schöne. Genau, also ich bewege mich im 20. Jahrhundert in der Türkei und meine Doktorarbeit gehört zu einer Art Subdisziplin, die sich Historiografiegeschichte nennt. Das ist die Geschichte der Geschichtsschreibung. Da könnte man jetzt als erstes sagen, oh mein Gott, also einen noch größeren Zirkelschluss oder eine noch größere Nabelschau kann man sich ja quasi gar nicht vorstellen. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr interessant. Was mache ich konkret? Ich betrachte, wie in den 30er bis 50er Jahren in der Türkei über das späte Osmanische Reich geschrieben wird. Dazu kurz, in den 20er Jahren entsteht mit der Republik Türkei ein ganz neuer Staat, ein Nationalstaat, der sich sehr stark abgrenzt oder auch abzugrenzen versucht vom Vorgängerstaat, dem Osmanischen Reich. Das Osmanische Reich, riesiges Imperium, multiethnisch, große Landmasse, ein Reich, das es in verschiedenen Größenordnungen 600 Jahre lang gab und eben definitiv kein Nationalstaat. Republik Türkei, mehr oder weniger an den Grenzen, die wir sie heute kennen und eben auch als türkischer Nationalstaat konzipiert. Das heißt, es gibt da eine große Zäsur, es gibt wirklich eine starke Veränderung. Und ich gucke mir an, wie auf der einen Seite der Veränderung über die Vergangenheit geschrieben wird vor dieser Veränderung, also über eine nahe zurückliegende Vergangenheit, an die die Leute auch selber noch Erinnerungen haben. Also es ist wirklich nichts, was lange her ist. Die Leute schreiben da über was, was maximal 40, 50 Jahre her ist. Mhm. Und das sind Erwachsene.
Ja.
Also die haben alle erwachsene Erinnerungen an die Zeit, über die sie schreiben. Und das ist wahnsinnig spannend, weil immer wenn wir einen historischen Umbruch haben, wo dann vielleicht auch die nahe zurückliegende Vergangenheit vielleicht auch politisch irgendwie so ein bisschen, ja, unliebsam wird, man möchte sich davon irgendwie abgrenzen, dann wird es ganz interessant, wie reden wir denn über diese Vergangenheit? Was machen wir denn mit der?
Mhm.
Und wir haben ja allgemein als Menschen verschiedene Möglichkeiten, auf Vergangenheit zurückzugreifen. Das eine ist persönliche Erinnerung. Ne, also wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich bin jetzt 33 und Dinge, die vor 15 Jahren passiert sind, ne, da war ich 18, da war ich durchaus auch schon sowas Ähnliches wie erwachsen.
Ja, also eigentlich kann ja jeder seine eigene Geschichte aufschreiben und seine eigene Geschichtsschreibung machen, indem er aus seiner Perspektive berichtet.
Genau, also Memoiren sind so ein Ding, ne, wo ich einfach mal aufschreibe, was habe ich alles so erlebt, was habe ich so gesehen, wen habe ich so gekannt. Das ist nicht das, was ich mir anschaue. Die Leute, die ich mir angucke, schreiben tatsächlich Geschichte im Sinne von Geschichtsschreibung, die einen Anspruch an eine gewisse Objektivität und eine gewisse Wissenschaftlichkeit hat.
Also ich versuche das Ganze professionell aufzurollen.
Genau, genau. Mhm. Es geht eben nicht nur darum, ich erzähle meine eigene Geschichte, sondern ich erzähle die Geschichte meines Landes mehr oder weniger. Genau, und ich gucke mir eben an, wie wird diese nahe zurückliegende Vergangenheit betrachtet in der Geschichtsschreibung? Wie wird etwas, was 20, 30 Jahre nur her ist, überhaupt zu Geschichte gemacht? Oder wie wird es vielleicht auch näher an die Gegenwart rangeholt? Wie wird es weiter in die Vergangenheit geschoben? Wie werden Brüche konstruiert zwischen dem Vorgängerregime, also dem Osmanischen Reich und der Republik? Oder wie werden vielleicht auch Kontinuitäten aufgezeigt? Also diese Frage.
Was meinst du mit Kontinuitäten?
Kontinuitäten. Die staatliche Rhetorik war im Grunde, dieses Osmanische Reich ist in einem Aschehaufen versunken und wir sind jetzt der Phönix aus der Asche und haben überhaupt nichts mit dieser Vergangenheit zu tun und sind dieser ganz tolle neue Staat.
Also propagandamäßig. Ne? Also,
oder? Ich überzeichne jetzt natürlich gerade ein bisschen.
Klar.
Aber naja, eine ganz klare Kontinuität ist, es sind halt auch immer noch die gleichen Leute. Ne?
Also, ja, stimmt.
Immer dann, wenn von einem sehr, sehr, sehr großen Neuanfang, wo die Rede ist, ist Skepsis durchaus eine relativ gute Strategie, erstmal zu gucken, okay, wie neu ist denn jetzt hier tatsächlich alles?
Ja.
Und ich gucke mir eben zum einen StaatshistorikerInnen an, die wirklich die staatliche Seite der Geschichtsschreibung repräsentieren, die sehr stark von diesem Neuanfang ausgehen. Aber ich gucke mir eben auch Historiker an, die da so ein bisschen dagegen anschreiben. Also die viel stärker so eine Kontinuität aufmachen, zum Beispiel eine Kontinuität von einem kulturellen Leben.
Und die waren dann auch nicht zum Beispiel, ich sag mal, auf der Gehaltsliste vom Staat, weil so es gab ja diese staatliche Institution hat es mir schon erzählt, diese staatliche Geschichtsschreibung quasi. Und dann gab es eben Leute, die da eben nicht da drin waren und ihr Gehalt woanders herbekommen haben.
Beziehungsweise sie waren teilweise schon auf der Gehaltsliste des Staates, aber nicht als Historiker.
Ah, okay.
Also sie waren dann irgendwie Beamte in der Stadtverwaltung.
Ja.
Oder der eine hat eine Zeit lang noch ein Museum geleitet, aber ein Museum für was ganz anderes. Also sie waren nicht in der staatlichen Historikervereinigung. Sie waren hatten keine Stellen an den Unis. Genau, sie haben nicht in den staatlichen Journals veröffentlicht, sie haben nicht auf den staatlichen Konferenzen gesprochen. Also
quasi Beamte, die dann im Privatleben, kann man das so sagen?
Ja.
Im Privatleben Geschichte, also versuchen Geschichtsschreibung gemacht haben.
Genau, zum Teil Beamte, zum Teil, wie gesagt, auch nicht. Einer ist dann auch einfach schon in Rente.
Aber kann man
dann. Ein anderer ist tatsächlich Privatier, könnte man sagen, also Publizist.
Ja.
Der hat einfach wahnsinnig viel geschrieben, auch für Zeitungen, hat auch mal eine eigene Zeitschrift gegründet. Und hat einfach sonst davon gelebt, dass er reiche Frauen geheiratet hat.
Okay.
Also das ist.
Aber die haben das dann auch nicht mal unbedingt studiert. Also waren das dann studierte HistorikerInnen? Oder haben die einfach wirklich gesagt, geil, ich mache das jetzt einfach privat, weil ich es möchte?
Also Geschichte studiert haben ist natürlich auch ein relativ modernes Ding.
Ja.
Gut, also ganz viele wirklich auch professionelle Historiker in dieser Zeit und durchaus nicht nur in der Türkei, sondern auch in Deutschland, haben nicht unbedingt Geschichte studiert.
Einfach weil man es wahrscheinlich auch noch nicht unbedingt konnte. Ne?
Also in Deutschland konnte man das dann zum Teil schon, aber in der Türkei konnte man, oder im Osmanischen Reich konnte man das in einer gewissen Weise auch, aber ganz viele Leute haben auch gar nicht so richtig studiert, sondern hatten andere Wege der Ausbildung. Und haben dann trotzdem Geschichtswerke geschrieben. Also es gab nicht so dieses Bild von dem, was ist ein Historiker, was ist eine Historikerin, das wir heute haben, dass das jemand ist, der Geschichte studiert hat.
Und es war vermutlich komplett männlich, oder?
Also du hast vielleicht gemerkt, ich habe jetzt zum Teil gegendert und zum Teil nicht.
Ja.
Also die StaatshistorikerInnen, da gendere ich, denn da gab es tatsächlich ein paar wenige Frauen, die zum Teil sogar sehr wichtig waren. Diese Leute, die ich jetzt noch genannt habe, die so ein bisschen da außerhalb stehen, die ich mir anschaue, das sind in meinem Fall jetzt nur Männer. Und es sind natürlich ganz überwiegend Männer damals.
Ja, und ich denke mal, da ist es wahrscheinlich so mit das Interessanteste, da relativ schnell so auf die Metaebene zu kommen und einfach zu schauen, zum Beispiel sowas wie, gibt es überhaupt neutrale Geschichtsschreibung? Beziehungsweise, ja, ich lasse dich einfach mal reden.
Ja, es ist natürlich eine ganz interessante Frage.
Oder ist dann, objektive Geschichtsschreibung, sagt man vielleicht besser?
Ich weiß nicht, neutral, objektiv, wie man es nennen möchte. Ich gucke mir natürlich an, was für Wechselwirkungen gibt es von dem, wie diese Historiker Geschichte schreiben, mit den Strukturen, in denen sie leben und auch mit ihren Biografien. Also sowohl gesellschaftliche Aspekte, staatliche, politische Aspekte, als auch ganz persönliche Aspekte. Und wenn ich mir das anschaue, kann ich mir natürlich die gleichen Fragen gleich an mich selber stellen. Das ist eben das, was diese Arbeit so interessant macht. Also
man reflektiert sich auch selbst
dabei
muss
sich,
viel.
Genau, ne? Man muss sich im Grunde gleichzeitig auch selber wahnsinnig viel reflektieren. Und um diese Frage jetzt vielleicht mal allgemeiner zu beantworten, also ich glaube nicht, dass es die komplette objektive Neutralität gibt. Die Frage ist, wie groß ist das als Problem? Also sagen wir mal, es gibt so vielleicht zwei Extreme, die man jetzt einnehmen könnte. Das eine Extrem ist, nein, wir müssen aber komplett objektiv und neutral Geschichte schreiben, sonst ist es nicht wissenschaftlich. Und unsere ganzen persönlichen Werte, Moralvorstellungen, politischen Einstellungen müssen wir komplett vor der Bürotür lassen oder vor der Archivtür. Die sollen wir gar nicht mit reinnehmen. Das finde ich als unrealistisch. Genau, das andere Extrem ist dann, das vertritt heutzutage jetzt auch niemand mehr so richtig ernsthaft, aber das andere Extrem wäre zu sagen, eigentlich nur mit Werten und mit klaren Moralvorstellungen und vielleicht auch so einem politischen Drive ist Geschichtswissenschaft überhaupt sinnvoll. Mhm. Weil sonst ist das blutleer und dann kann ich es auch gleich lassen. Das halte ich für gefährlich. Ich denke, ein pragmatischer Mittelweg ist aufgezeigt. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir als HistorikerInnen uns unserer sogenannten Positionalität bewusst sind. Wunderschönes Wort.
Vielleicht kannst du da ganz kurz was zu sagen.
Ja, sehr gerne. Positionalität beinhaltet eigentlich all das, was ich gerade auch schon genannt habe. Es beinhaltet zum einen, mit welchen Werten, Moralvorstellungen, politischen Einstellungen gehe ich als Historikerin durch mein Leben und auch an meine Texte ran. Es bedeutet aber auch solche Dinge wie, ich bin weiß, ich bin eine Frau, ich komme aus einem privilegierten bildungsbürgerlichen Umfeld, ich habe einen deutschen Pass, ich lebe in Frieden und Sicherheit, ich lebe zu einer ganz anderen Zeit als die Menschen, über die ich schreibe. All solche Dinge, nicht alles davon muss jetzt wichtig sein für jedes Thema, aber sich dessen einfach bewusst zu sein, das hilft schon ganz schön viel. Also zum Beispiel bin ich mir sehr bewusst darüber, dass manche der Texte, die ich lese, sind ganz krass rassistisch. Mhm. Und natürlich finde ich als Privatperson,
geht gar nicht.
Das so, geht gar nicht, ganz genau. Und dessen bin ich mir bewusst.
Ja.
Aber, und sagen wir mal, ich glaube, jeder Leser, jede Leserin meiner Texte wird das auch irgendwie durchscheinen sehen, dass ich da nicht einer Meinung bin. Ja. Aber meine Aufgabe als Historikerin ist eben nicht zu beweisen, ist etwas jetzt moralisch falsch oder richtig. Also ich kann nicht sagen, ist Handlung XY richtig oder falsch gewesen? Das ist nicht meine Aufgabe, sondern meine Aufgabe ist, wie kam es zu dieser Handlung? Welche Strukturen stehen dahinter? Ist diese Handlung ein Einzelfall oder gibt es da ein größeres Muster? Was hatte das für Folgen? Man muss eben textlich irgendwie es hinbekommen, die Analyseebene und die Bewertungsebene voneinander zu trennen. Und ich denke, das ist auch was, wo Geschichtswissenschaft uns tatsächlich allgemein helfen kann, was ganz Wichtiges zu verstehen, und zwar, dass Gutheißen und Verstehen nicht das Gleiche sind. Also ich möchte sehr gerne verstehen, wie diese rassistischen Diskurse damals funktioniert haben, was die für Auswirkungen hatten, wo die herkamen, was die für Gemeinsamkeiten mit anderen Diskursen hatten und so weiter. Das will ich alles sehr gerne verstehen.
Ja.
Aber nicht, um es dann gut zu finden.
Ja, voll. Ja.
Und das geht manchmal so im Alltag so ein bisschen durcheinander. So diese Frage, so ja, ich kann das ja verstehen, wenn wir das sagen, dann meinen wir oft, ja, ja, ich finde das ja auch irgendwie fast gut. Ich kann ja verstehen, dass du dich so verhältst. Im Alltag verwenden wir diese Begriffe relativ nah zueinander. Mhm. Aber es ist ganz wichtig zu sehen, dass es möglich und auch oft geboten ist, etwas zu verstehen, überhaupt nicht, um es gut zu finden, sondern dass man das auch voneinander trennen sollte.
Ja. Meine nächste Frage wäre, so ich als Naturwissenschaftlerin habe da immer irgendwie ein besonderes Interesse, weil ich teilweise mir das auch noch gar nicht so richtig vorstellen kann und das für mich manchmal nicht so greifbar ist. Wie glaubst du denn, kann deine Forschung in unserem Alltag ankommen?
Ja, in unserem Alltag, ne? Das ist immer so die große Frage.
Oh, jetzt kommen Notizen ins Spiel. Ich bin gespannt, was passiert.
Ja. Also früher, im Sinne von in der Antike, gab es die Anforderung an die Geschichte, dass sie die Lehrmeisterin für das Leben sein sollte. Also, dass man im Grunde aus Geschichtsschreibung relativ konkret was mitnehmen konnte für den Alltag. So dahinter stand so die Vorstellung.
Lernen.
Genau, aus Geschichte lernen.
Ja.
Dahinter stand so die Vorstellung, dass ähnliche Situationen wieder auftauchen könnten. Und dann kann ich mich an der Vergangenheit orientieren. Genau, und also dieses Geschichtsbild, das hat heute natürlich ausgedient. Also da hat man auch so eine gewisse zyklische Vorstellung von Geschichte, dass Geschichte sich zwar vielleicht nicht komplett wiederholt, aber doch, ja, also dass man sehr, sehr direkt was daraus lernen kann. Mhm. Das fordert heute so eigentlich niemand mehr ernsthaft. Ich denke, dass
das ist auch gerade noch so voll mein Ding irgendwie, dass man so denkt, okay, Geschichtsbücher, was ist passiert, was können wir daraus lernen, wie können wir es besser machen? Das wäre so mein.
Ja, nee, also das hat auch Ansatz bis zu einem gewissen Punkt auf jeden Fall eine Berechtigung.
Ja.
Ich denke nur, dass man so ein bisschen sich auf eine höhere Abstraktionsebene dafür begeben muss. Also ich glaube, wie gesagt, dass zum Beispiel die Beschäftigung mit Geschichte an sich einem helfen kann, differenzierter zu denken. Gerade dieser Unterschied zwischen Verstehen und Gutheißen, zwischen Vergleichen und Gleichsetzen. Das sind so Dinge, die kann man gut lernen, wenn man sich mit Geschichte befasst. Aber es ist natürlich so, dass Geschichtsforschung nicht so eins zu eins im Alltag ankommen kann, wie wenn ich jetzt Ingenieurin wäre und was Neues bauen würde,
ja.
Was dann, keine Ahnung, irgendwie eine neue Kaffeemaschine erfinden würde, die jetzt dann überall steht. Also meine Forschung ganz konkret trägt halt zu größeren Diskursen bei. Und das ist, glaube ich, eigentlich überall so, nicht nur in der Geschichtswissenschaft. Eine einzelne Doktorarbeit ist immer sehr, sehr, sehr speziell und eine komplette Nische. Diese ganzen vielen, vielen kleinen, extrem spezialisierten Forschungsarbeiten fügen sich aber natürlich zu einem größeren Ganzen zusammen, das wir historisches Wissen nennen können.
Mhm.
Und historisches Wissen an sich wird ja wiederum eigentlich relativ hoch geschätzt, habe ich manchmal das Gefühl in der Gesellschaft. Leute gehen gerne ins Museum, Leute sehen sich gerne Dokus an in der Arte-Mediathek.
Ich liebe die Arte-Mediathek, das ist so super.
Genau, und wie gesagt, ich arbeite ja selber in der Vermittlungsarbeit in Museen und Gedenkstätten. Und dort in der Vermittlungsarbeit greifen wir ja total zurück darauf, dass Leute mal ganz, ganz detailliert einzelne spezifische Dinge herausgefunden haben.
Das heißt, du bist einfach ein kleines Zahnrad, ein sehr kleines vielleicht sogar, aber auch einfach ein wichtiges Zahnrad in diesem riesengroßen Historienmaschine oder in
ganz
der,
genau.
Ja,
und
in einem großen Ganzen.
Um jetzt nochmal auf meine ganz konkrete Forschung zurückzukommen, ich denke, sie kann helfen, besser zu verstehen, wie wir auf Geschichte schauen, wie Geschichte geschrieben wird, wie Geschichte auch gerade in so postimperialen Kontexten geschrieben wird. Also wenn ein Reich zerfallen ist, das ist ja nichts, was es nur nach dem Osmanischen Reich gibt, sondern auch nach dem Habsburgerreich, nach dem Zarenreich, nach dem Kaiserreich. Und oder allgemein, wie gesagt, nach politischen Umbrüchen.
Ich würde so langsam ein bisschen zu den Trivia rüber wechseln.
Voll
ich glaube,
gerne.
Einheitlich, thematisch, inhaltlich haben wir jetzt auf jeden Fall viel gutes Material. ich würde gerne mal von dir wissen, oh Gott, du hast was studiert. Ich kann mir den Namen gar nicht merken. Es hat einen wahnsinnig langen Namen. Vielleicht kannst du es einmal kurz erwähnen. Aber meine Frage dazu wäre dann, wo war der Punkt, an dem du dich für eine Promotion entschieden hast und wie ist es abgelaufen?
Genau. Ich habe nicht Geschichte studiert. Das wäre ja kein so langer Name. Den würde sich Eva sehr gerne merken können, bestimmt. Nein, ich habe tatsächlich ursprünglich mal etwas studiert, das hieß Geschichte und Kultur des Nahen Orients sowie Turkologie, Klammer auf, Orientalistik, Klammer zu.
Oh, wow.
Es war das längste Fach vom Namen her im Studienverzeichnis. Ich musste es einfach studieren. Ich habe es dann auch nicht bereut.
Das ist eine coole Wahl. So. Ich nehme einfach das, was den längsten Namen hat.
Ich habe es dann auch nicht bereut, genau. Und mich auch sehr schnell eigentlich als Historikerin gesehen innerhalb dieses sehr, sehr breit aufgestellten Faches. Mich dann sehr schnell wirklich mit türkischer und osmanischer Geschichte in allererster Linie befasst. Der Punkt, an dem ich mich für eine Promotion entschieden habe, ich habe nach meinem Studienabschluss erstmal tatsächlich was ganz anderes gemacht. Ich habe in der freien Wirtschaft gearbeitet. Und
komplettes Neuland für viele aus der
Akademie. Ja, naja, ich war da schon Werkstudentin gewesen in dem Unternehmen. Ich habe in einer Unternehmens- und Personalberatung im Medien- und Verlagsbereich gearbeitet. Ja, und ich habe da gerne gearbeitet. Ich hatte ganz tolle KollegInnen. Ich hatte einen unbefristeten Vertrag. Die goldenen
Zeiten. Was ist das?
Was ist das? Ich hatte einen unbefristeten Vertrag, einen Vertrag ohne Probezeit. Und dennoch hat mich die Vorstellung nicht losgelassen, dass ich eigentlich noch gerne forschen würde und eine Doktorarbeit schreiben würde. Und dann habe ich mich eben beworben an dieser Credit School, die ich am Anfang mal erwähnt hatte, und wurde dann da auch genommen. Also ich habe mich tatsächlich auch nur an der einen Stelle beworben, weil ich mir dachte, das ist das, was ich wirklich machen will. Das probiere ich jetzt. Wenn das klappt, dann klappt es. Wenn nicht, dann muss ich irgendwie noch mal neu überlegen.
Hm.
Weil ich war ja eigentlich auf einer sicheren Position. Also ich hatte nicht den Druck, dass ich jetzt irgendwas finden muss. Und ich denke gerade dadurch, dass ich mich aus einer sehr sicheren Position für diese Promotion entschieden habe, habe ich es danach eigentlich auch nie bereut. Also ich bin nicht so aus dem Magister, Master direkt in die Promotion reingestolpert, sondern ich habe zwischendurch wirklich was anderes gesehen und mich dann trotzdem dafür entschieden, diese Sicherheiten, die ich dort auch hatte, finanzieller Natur, struktureller Natur, auch wieder aufzugeben, weil ich irgendwie für mich selber mit dem Thema Forschung und Geschichtswissenschaft noch nicht durch war. Also ich wollte das einfach sehr gerne machen.
Ja. Und hast du in deiner bisherigen Promotionszeit irgendwann mal so einen Aha-Moment gehabt, der aber inhaltlich nichts mit deiner Forschung zu tun hat? Also hast du da irgendwas gelernt fürs Leben?
Ja, total. Ich habe gelernt, dass ich nicht inspiriert sein muss, um zu schreiben. Es wird oft so ein bisschen überhöht, finde ich, schreiben und die Muse muss dich küssen total. Und du musst inspiriert sein, du musst gut drauf sein und du musst gut gelaunt sein und du musst dich irgendwie wach fühlen und du musst dich gut fühlen. Ey, wenn ich das alles gefühlt habe, ist der Tag schon halb vorbei. Also, und oft fühlt man das halt auch einfach nicht. Seien wir mal real, also niemand ist immer gut gelaunt und niemand ist immer inspiriert und wenn man immer darauf wartet, also dann wird man nie fertig mit nichts, was man jemals schreiben möchte. Und das habe ich tatsächlich auf einem Schreibretreat gelernt von einer sehr, sehr coolen Coachin. Und das hat echt meine Einstellung zur Arbeit verändert und das hat auch ganz stark meinen Output verändert. Dass ich einfach gemeint habe, so okay, ich fühle mich zu heute echt nicht gut. Ich habe keine große Motivation, ich habe keine großen Ideen, aber ich setze mich jetzt einfach mal ran und mache trotzdem. Und am nächsten Tag guckt man drauf und es ist wunderbar.
Ach krass, okay.
Also weil ich hatte ja dann immer Angst, ah, das wird dann sicher nicht gut, was ich jetzt schreibe.
Ja, voll. Man fängt dann erst gar nicht an, ne?
Genau,
man
und seitdem kenne ich keine Schreibblockaden mehr.
Oh mein Gott, vielleicht ist das die große erlösende Erkenntnis für ganz, ganz viele Menschen. Für mich und auch für alle, die das jetzt hören.
Ja, also ich glaube, nur es zu hören reicht wahrscheinlich nicht. Man muss tatsächlich irgendwie.
Aber
also
die auch Awareness
mal, es muss reinsickern. Also es hat wirklich dann so ein bisschen Klick gemacht. Und ich habe dann auch so ein bisschen gelernt, so ja, auch selbst wenn ich, was ich jetzt schreibe, wenn das jetzt echt nicht gut ist, dann kann ich es morgen immer noch umschreiben. Dann steht da zumindest schon mal was. Und oft muss man wirklich gar nicht mehr so viel ändern, weil es eh gut ist. Und die Dinge, die ich an wahnsinnig motivierten und inspirierten Tagen geschrieben habe, sind jetzt nicht qualitativ wahnsinnig viel besser als die, die ich an normalen Tagen schreibe.
Ja. Besitzt du denn privat irgendeinen nerdigen Gegenstand, der dich unter KennerInnen sofort als Historikerin / Turkologin outen könnte?
Als Turkologin? Ja, definitiv. Mehreres. Unter anderem habe ich Ohrringe, auf denen die Tura, also das Sultansiegel von Süleyman dem Prächtigen ist. Das ist ziemlich großartig.
Wer auch immer das ist.
Genau, also man muss schon so ein bisschen wissen. Aber als Historikerin auch, das ist einer meiner Lieblingsgegenstände. Ich besitze ein T-Shirt, auf dem ist so ein kleines Männchen drauf. Sieht ein bisschen aus wie eine Lego- oder Duplo-Figur. Hat aber so ein Schwert in der Hand und so eine Rüstung an und so einen spitzen Helm auf. Und es sagt, we are the exception. Wenn man das einfach nur so sieht, denkt man nur so, okay, was hat sie an? Aber Geschichtsnerds können das einordnen.
Nicht nur die, mittlerweile dank dir kann sogar ich das einordnen.
Du bist einfach jetzt ein Ehrenmitglied der Gemeinschaft der Geschichtsnerds. Das bezieht sich auf einen sehr, sehr großartigen YouTube-Kanal mit dem Namen Crash Course World History von John Green. Super, 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 echt wirklich ganz große Cook-Empfehlung, der ganz viele Themen aus der Weltgeschichte in relativ kurzen, aber dennoch fundierten Videos erklärt und vor allem auch thematisiert, problematisiert. Und diese kleine Figur ist ein Mongole, denn laut John Greens Aussage sind die Mongolen immer die Ausnahme. Sie sind die einzigen, die Afghanistan erobern und länger als 10 Jahre halten können. Sie sind die einzigen, die im Winter Russland angreifen können und es klappt. Sie sind in ganz vieler Hinsicht die einzigen. Sie sind immer die einzigen.
Also echt nochmal kurz, von mir auch eine klare Cook-Empfehlung, auch als Nicht-Historikerin, es ist super kommuniziert, kann echt jeder verstehen, der auch nicht Geschichte studiert haben muss. Es sind, glaube ich, 40 Folgen, 10 Minuten und erfasst darin wirklich die komplette Weltgeschichte zusammen. Also es geht los mit Mesopotamien. Ich wusste vorher nicht mal, dass es Mesopotamien gibt. Ich habe mich voll gefreut. Es ist witzig, es ist gut. Also man muss es ist natürlich auf Englisch, ist am US-Amerikaner. Er redet wahnsinnig schnell. Also am Anfang habe ich ein bisschen mit seiner Geschwindigkeit gestruggelt, aber wenn man sich daran mal gewöhnt hat, ist es auf jeden Fall wert.
Ja, da habe ich noch eine Frage tatsächlich an dich. Also ich finde, der Crash Course World History ist, wie gesagt, so eine Möglichkeit für Nicht-HistorikerInnen, da auch so ein bisschen sich reinzunörden und richtig Spaß dabei zu haben. Gibt das sowas für dein Fachgebiet auch, wo du sagst, boah, wenn du dir das anhörst oder liest oder anguckst, das verstehst du, das ist cool, das ist spannend. Hast du da irgendeine Empfehlung?
Teilweise überschneidet es sich so leicht mit dem, was, kennst du MyLab natürlich?
Ja.
Die Chemikerin unseres Vertrauens, Freunde der Sonne und so weiter und so fort. Gut, sie ist cool. Natürlich eher wirklich Chemikerin. Teilweise überschneidet sich das manchmal so ein bisschen und ich liebe es auch, das zu schauen. Also ich bin da mal ganz aufgeregt, wenn ich das gucke und denke immer so, ja, oh Gott, das ist alles so richtig und das stimmt alles und das ist alles so gut, weil es ja auch nicht nur um die Chemie dann hinter vielen Sachen geht, sondern auch um generell, wie funktioniert Wissenschaft und so. Ne? Das ist, glaube ich, für viele irgendwie auch interessant. Ansonsten habe ich bisher noch keinen so Biotech-Kanal gefunden. Mhm. Was manchmal ganz cool ist, ich glaube, das ist ein Format von Funk. Das ist auch ein YouTube-Format. Und die erklären aber auch alles Mögliche. Also die sind thematisch nicht so begrenzt. Ja, aber wenn irgendwelche, die jetzt zuhören, irgendwelche Empfehlungen haben, schreibt mir auf jeden Fall. Würde ich gerne wissen. Dann bist du für deine Forschung auch viel gereist. Ne? Was waren denn da so deine Highlights?
Also ich bin immer an den gleichen Ort gereist. Immer nach Istanbul. Und saß dann da im Archiv.
Okay, vielleicht habe ich es mir irgendwie krasser vorgestellt.
Ja, also ich hatte dann da so KollegInnen an der Graduate School, die haben geforscht auf Bali und auf Zanzibar. Und dachte ich mir so, ja, ich habe den Bosporus, ist auch schön.
Ja, also du warst viel in Istanbul, aber warst da wirklich hauptsächlich zum Arbeiten im Archiv. Ja,
tatsächlich.
Drinnen, ziemlich alleine wahrscheinlich tendenziell.
Ja, manchmal lernt man dann andere HistorikerInnen da kennen und manchmal versteht man sich mit denen und das ist dann total schön.
Endlich ein Soulmate gefunden.
Ja.
Mal wieder.
Voll. Aber ja, also ich bin jetzt nicht irgendwie an viele verschiedene Orte gereist. Ich war, wie gesagt, viel in Istanbul und das war auch schön. Ich habe mich da in der Zeit auch sehr zu Hause gefühlt und habe es tatsächlich auch einfach durch eine günstige Fügung des Schicksals geschafft, dass ich vor Juli 2016, also vor dem Putschversuch, dem Missglückten, eigentlich alles zusammen hatte, was ich gebraucht habe.
Stimmt. Ja, dann versuche ich jetzt noch mal ein bisschen weniger schwere Frage. Liegen Orchideenfächern in den Genen? Vielleicht kurz dazu, was Orchideenfächer sind. Das habe ich auch erst durch Veronika gelernt. Das sind tatsächlich einfach relativ exotische Nischen. So, nicht sowas wie Maschinenbau oder Informatik, sondern sowas,
Fächer.
Genau, kleine Fächer. Sowas wie Veronika gemacht hat.
Genau, kleine Fächer, wirklich zahlenmäßig. Also das muss nicht unbedingt eine Geisteswissenschaft sein. Es muss auch nicht irgendwie was mit einer fremden Sprache oder so sein, sondern es geht wirklich um kleine Fächer. Und ich hatte tatsächlich Kurse, da waren wir zwei Studierende und ein Dozent. Und liegt das in den Genen? Nein, natürlich nicht. Das kannst du mir als Biotechnologe natürlich besser beantworten.
Ich habe jetzt noch keine Studie zu Orchideenfächern gelesen, deswegen kann ich das
aber
nicht sagen.
Sagen wir mal, es liegt natürlich in einer gewissen Sozialisation, denke ich schon. Also es liegt in der sozialen Struktur. Ich habe es vorher schon gesagt, ich komme aus so einer richtig krassen, harten Bildungsbürgerfamilie. Wir haben so dieses Vertrauen mitgegeben bekommen, dass man schon mal irgendwas so vor sich hin studieren kann, irgendwas Merkwürdiges, und das wird danach schon laufen.
Also eigentlich eine sehr privilegierte Position einfach. Ne? Nicht, dass man Eltern hat, die sagen, ey, wenn du schon studierst, dann wenigstens was Richtiges, was
Handfestes. Genau, was willst du denn danach damit machen?
Habe ich nie gehört. Schnell Geld verdienen kannst.
Ich habe nie gehört, was willst du denn danach damit machen? Meine Eltern haben sich gefreut, als ich nicht mehr in der freien Wirtschaft gearbeitet habe, sondern endlich eine Promotion gemacht habe.
Boah, ich glaube, das machen echt die wenigsten.
Ja, es ist sehr untypisch.
Sehr untypisch.
Es ist extrem privilegiert. Also aus so einem Bildungsbürgerhaushalt zu kommen, ist fast ein bisschen wie ein Mann sein. Also dieses totale Selbstbewusstsein, ich mache das jetzt einfach und dann bin ich gut drin und dann läuft's auch.
Glaubst du denn, dass es unter den HistorikerInnen bestimmte Typen gibt?
Ja, natürlich.
Du lachst.
Also sagen wir mal, es sind natürlich alles Individuen und kleine wundervolle Schneeflocken und jeder ist einzigartig. Aber ich glaube, dass selten Leute mal sagen, wissen Sie, ich habe Geschichte studiert, weil ich so wahnsinnig gern mit Menschen zu tun habe. Sagen wir mal, ich will überhaupt nicht sagen, dass die Geschichtswissenschaftler Zunft unsozial ist. Das stimmt nicht. Es sind wahnsinnig nette Leute. Aber es hilft zumindest, wenn man damit klarkommt, alleine zu sein. Wie ich ja auch gesagt habe, meine Archivreise nach Istanbul, ja, ich saß halt dann im Archiv und in der Bibliothek. Und den ganzen Tag verbringst du halt einfach alleine mit deinen Quellen. Und jetzt auch nicht nur während Corona, also das ist schon vorher mit Isolation ganz gut klarkommen, hilft.
Alles klar,
Also es ist ja auch nicht so bei GeschichtswissenschaftlerInnen, dass wir so in so Arbeitsgruppen arbeiten oder so Papers veröffentlichen mit Co-AutorInnen. Wir schreiben halt unser Buch, Punkt. Und dass mal irgendwie ein Paper alleine von mehr als einer Person auf einmal geschrieben wird, das ist die komplette Ausnahme.
Oh wow,
Das passiert einfach nicht.
Das ist ja in anderen Branchen komplett anders, da ist eigentlich ohne Arbeitsgruppe geht da gar nichts, ne?
Ja, und es gibt auch, also das ist jetzt wirklich nicht generell, aber es gibt so einen gewissen Schlag von sehr introvertierten HistorikerInnen. Das ist dann immer ganz schrecklich auf Konferenzen, wenn die dann einen Vortrag halten, weil sie es natürlich müssen, weil so ist es halt in der Wissenschaft.
Ahne Schreckliches.
Ja, also das absolute Lowlight diesbezüglich war, ich habe tatsächlich mal jemand gesehen, der einen Vortrag gehalten hat auf einer Konferenz. Ich nenne keine Konferenz, keinen Ort, kein Datum. Natürlich vor allem auch keinen Namen. Und er hat seinen Vortrag abgelesen. Okay, das passiert wirklich oft leider. Das allein ist keine Schlagzeile wert. Aber er hat dabei sein Publikum nicht angeguckt. Okay, passiert immer noch oft genug. Aber er hat sich auch so halb abgewandt. Also er saß so im Profil zu uns und hat dabei in der Nase gebohrt.
Wow.
Ja. Oh, also das ist jetzt wirklich das Extrem. Aber sagen wir mal, es ist halt...
Das ist nächstes Level.
Es ist nächstes Level, ja.
Ich habe noch eine Frage, die ich mir in letzter Zeit tatsächlich aufgestellt habe. Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Wer bestimmt denn, wann neues Zeitalter losgeht?
Oh ja, das ist eine ganz, ganz große Frage.
Weil,
ne?
Ich frage mich immer so, wer sagt das denn? Sind das die Leute, die gerade leben? Oder nee. Ja, also...
Die sind es eigentlich nie.
Oder ist es dann, wird im Nachhinein gesagt, ah, vor 10 Jahren ging was Neues los.
Oh, jetzt ist die Renaissance. Wow.
Ja.
Krass, also, wie konnte das passieren?
Wie funktioniert das bei euch?
Das ist das Ergebnis eines Diskussions- und Aushandlungsprozesses.
Also es geschieht immer in der Regel natürlich nach dem Zeitpunkt,
ja,
wo gesagt wird, okay, ich denke, so vor 5, 6 Jahren hat sich da so viel getan, da können wir sagen, ist was Neues.
Ja, vor 5, 6 Jahren ist meistens eher so vor 50, 60 Jahren.
Oh, okay, wow.
Also wenn man wirklich so große Zäsuren sich anschaut, da braucht man manchmal vielleicht auch wirklich ein kleines bisschen den Abstand, um zu sehen, okay, es hat sich wirklich, wirklich ganz viel geändert. Das merke ich auch so ein bisschen. Ich habe irgendwann mal ein Interview gelesen. Es war was komplett Unhistorisches. Ich glaube, mit einem Schauspieler, und der halt irgendwie viele historische Rollen gespielt hat. Und dann wurde irgendwie gefragt, so, ja, jetzt leben wir ja irgendwie in einer Zeit, wo gar nicht so viele große historische Ereignisse irgendwie sind oder so Umbrüche. Und der dann so, ja, das stimmt schon, mir fällt irgendwie auch nur der 11. September ein in meiner Lebenszeit. Und ich als Historikerin dachte mir so,
was?
Internet? Internet? Also im Nachhinein betrachtet wird Internet die viel größere Zeitenwende sein als 9/11.
Ja, voll. Ja.
Ja, also da braucht man manchmal tatsächlich vielleicht ein bisschen so einen, eine breitere Blick. Perspektive oder so einen Blick drauf. Und natürlich sind solche Zäsuren künstlich. Also das ist ja auch was ich in meiner Arbeit tatsächlich ganz genau anschaue. Wie wird denn dieser Bruch zwischen Osmanischem Reich und Republik, wie wird denn der konstruiert? Und wo legen die Leute den zeitlich auch hin? Das ist nämlich ganz unterschiedlich. Und diese Zeitalter, die helfen uns halt als Kategorien, das sind Denkhilfen im Grunde. Das sind so...
Also eher Orientierungsmarker.
Genau, also man darf das nicht zu wörtlich nehmen.
Es gibt keine Stichtage.
Genau, also so diese Frage, wann ist jetzt eigentlich das Mittelalter vorbei? Ja, ne? Also dann wird immer sowas, dann kann man sich so ein paar Marker nehmen, so ja, Gutenberg-Buchdruck, Luther-Reformation, Kolumbus fährt nach Amerika. Das sind immer so Sachen, die werden dann genannt. Aber im Grunde ist es ja auch nicht so, dass Geschichte so funktioniert, dass dann was Neues kommt und dann ist das Alte weg, sondern es kommt was Neues und das schichtet sich so auf das Alte drauf. Das Alte ist deswegen meistens trotzdem immer noch da. Deswegen ist ja das Wort Geschichte auch so schön, ne? Also man kann sich das ja auch vorstellen wie verschiedene Geschichten.
Ja.
Da kommt es etymologisch nicht her. Spoiler Alert. Also das müsst ihr Eva gar nicht schreiben. Müsst nicht googeln, wo das Wort herkommt. Dann sagt, das ist aber ganz anders. Nee, es kommt nicht von Schichten, aber ich finde das trotzdem schön, dass es so heißt im Deutschen.
Dann würde ich jetzt zu meiner letzten Rubrik kommen. Ich hoffe, du bist bereit. Das Forschungstier. Und zwar ist die Frage, vielleicht kennst du sie auch schon, wenn die Forschungswelt ein Tier wäre, welches wäre es?
Ich kenne die Frage. Ich fand das letzte Folge sehr schön mit dem feuerspeienden Drachen. Mein Tier ist aber ein ganz anderes. Ich finde, für mich ist die Forschungswelt ein Eichhörnchen. Kleiner Antiklimax im Vergleich zum Drachen. Weil, so Eichhörnchen, ne, wenn man die so beobachtet, die sammeln furchtbar viel Kram und ganz, ganz viele Nüsse, ganz, 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 ganz viele Nüsse und die brauche ich ganz bestimmt alle noch. Die brauche ich ganz sicher und ich vergrabe die und ich finde die dann auch wieder und wenn ich sie brauche, weiß ich, wo sie sind. Ja, und als Historikerin kenne ich das in einer gewissen Weise. Ich fahre ins Archiv und ich scanne und ich digitalisiere und ich speichere und ich nehme alles, alles, alles mit. Und mein Citavi-Dokument hat fast 1800 Einträge.
Oh Gott.
Also Referenzen. Und natürlich brauche ich das nicht alles. Ich finde es, im Vergleich zum Eichhörnchen, finde ich die meisten Sachen wieder.
Und du speicherst es nicht in deinen Backen.
Ich speichere es auch nicht in meinem Backen, sondern in der Cloud und auf der externen Festplatte. Und ja, aber im Endeffekt habe ich ganz, ganz viel gesammelt, wie so ein Eichhörnchen. Und am Schluss brauche ich eigentlich doch viel weniger, als ich dachte.
Dann noch eine Abschlussfrage von mir. Was wird deine erste Post-Corona-Handlung? Was wäre das Erste, was du einfach direkt machen würdest, wenn es wieder ginge?
Mein Kind in die Kita bringen.
Liebe Froni, vielen Dank, dass du hergekommen bist, dass du heute hier warst. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen.
Es hat mir sehr gut gefallen. Es war sehr schön.
Cool, das freut mich voll. Ja, damit sind wir am Ende.
Das war die zweite Folge des PH-Podcasts mit Veronika Hager. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet den ein oder anderen Gedankenanstoß mitnehmen. Dieser Podcast erscheint nun monatlich und kann auf Spotify, Podcast Addict, Deezer und mithilfe des RSS-Feeds auch auf vielen weiteren Plattformen angehört werden. Also abonniert den Podcast in eurer App oder folgt mir auf Twitter unter @podcast_ph und Instagram unter _ph_podcast_. Liked, kommentiert und schreibt mir gerne, ich freue mich. Falls ihr den Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr mir jetzt virtuell und hoffentlich bald auch wieder im echten Leben einen Kaffee ausgeben. Unter buymeacoffee.com/ph.podcast könnt ihr den Podcast schnell und einfach mit einem Betrag eurer Wahl unterstützen. Das Geld landet direkt bei mir und wird auch ausschließlich für den Podcast verwendet. Alle wichtigen Links dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. In der nächsten Folge werde ich mit Dr. Katrin Tertl sprechen. Katrin ist Neurowissenschaftlerin, die Überraschungssignale im menschlichen Gehirn mit mathematischen Formeln beschreibt. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch, also schaltet wieder ein. Bis dann, ciao!